Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Ralf Brinkhaus, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Digitales und Staatsmodernisierung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion über die Fragen: Riskieren wir durch zu viel Bürokratie und Regulierung mehr Arbeitsplätze als durch die KI selbst? Ist KI die einzige realistische Antwort auf den demografischen Wandel in unserer Arbeitswelt? Und brauchen wir eine KI-Steuer, um den Sozialstaat zu finanzieren, falls die Jobverluste doch höher ausfallen? Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Marina Gregorian und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Nachgefragt. Mein Name ist Marina Gregorian. Schön, dass Sie heute an diesem regnerischen Tag so zahlreich hier im Basecamp in Berlin Mitte erschienen sind. Und natürlich auch willkommen an alle, die digital bei Basecamp On Air dabei sind. Wie Sie wissen, steht unser Nachgefragt-Format für kurze, pointierte Gespräche zu digitalpolitischen Zukunftsthemen, kompakt und dialogorientiert. Wie immer starten wir mit einer knappen halben Stunde, gut informiert, in den Tag und natürlich mit einem aktuellen Thema. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt beeinflusst. Denn KI ist längst kein Zukunftsszenario mehr, sondern könnte ein zentraler Treiber für die Modernisierung und Wohlstand Deutschlands werden. Könnte. Denn was erwartet uns genau? Ein Upgrade oder gar ein Ersatz? Wir fragen nach und diskutieren mit Ralf Brinkhaus. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der AG Digitales und Staatsmodernisierung der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind, Herr Brinkhaus, und lassen Sie uns direkt einsteigen ins Thema.
Ja, guten Morgen.
Ja, Sie sind ja schon öfter Gast bei uns im Basecamp. Umso mehr freut mich, dass Sie sich heute auch Zeit nehmen für dieses brandaktuelle und ja, in aller Munde seiende Thema. Wir schreiben das Jahr 2026 mittlerweile. Ist KI in Verwaltung und Wirtschaft eher ein stiller Helfer im Hintergrund oder spüren Bürgerinnen und Bürger den Umbruch bereits im Alltag, Ihrer Meinung nach?
Es ist eher ein stiller Helfer, teilweise auch ein translegaler Helfer, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung oftmals keinen offiziellen KI-Zugang haben. Das heißt also, die arbeiten mit Schatten-KI. Ich glaube, bei den Bürgerinnen und Bürgern ist es noch nicht so ganz angekommen. Aber ich sage es mal so, dass die Leute, die in der Verwaltung ein bisschen vorausschauen, schon sagen, ja, wir kriegen in den nächsten Jahren einen erheblichen Mangel an Nachwuchskräften. Und wir werden das durch KI auch tatsächlich ersetzen müssen. Also ich gebe ein Beispiel bei mir in Ostwestfalen, einer Kreisverwaltung, sagt die Landrätin, ich verliere in den nächsten 10 Jahren 40% meiner Belegschaft. Das sind die Boomer, die in Rente oder in Pension gehen. Und die kriege ich nicht 1:1 ersetzt. Und deswegen muss ich jetzt mit KI arbeiten. Das heißt also, KI weniger jetzt, dass die Servicequalität besser wird, sondern dass einfach überhaupt die Prozesse aufrechterhalten werden können. Mhm.
Und bei Ihnen, gab es denn einen Moment, in dem Ihnen klar war, KI ist keine Debatte mehr und nichts Abstraktes mehr, sondern verändert auch Ihren eigenen Arbeitstag dann doch ganz entscheidend? Was war seitdem vielleicht auch Ihr wichtigstes Learning, falls es schon mal passiert ist?
Ja, mein Team und ich, wir experimentieren relativ viel mit KI und das kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, weil man lernt erst, wenn man es auch tatsächlich anwendet, und guckt, was geht und was nicht geht. Und das ist dann auch Trial and Error. Und so ganz am Anfang war das noch so, da war da ziemlich viel Unsinn, der produziert worden ist. Und eigentlich ist es jetzt weniger der Moment, also das Damaskus-Erlebnis, sondern es ist die Sache, dass ich gesehen habe, wie sehr kontinuierlich die Qualität und auch die Möglichkeiten tatsächlich größer geworden sind. Also wir machen das so. Terminvorbereitung, wo früher die wissenschaftlichen Mitarbeiter dann vielleicht einen Tag drauf gesessen haben, das kriegen wir jetzt in einer sehr, sehr kurzen Zeit hin. Wenn Sie eine Anhörung vorbereiten, Zusammenfassung des Gesetzes, 10 Stellungnahmen und inklusive der Fragen, die man dann als Unionsabgeordneter stellt. Das heißt, man kann das ja so prompten, dass man das so macht, dass der sich dann auch gleich in die Lage reinversetzt, dass ich vielleicht, wenn ich eine Frage zum Gesetz habe, nicht unbedingt die Regierung so kritisiere, wie die Linken das tun. Und das geht alles in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit und das ist ein enormer Produktivitätswachstum. Aber das ist aus meiner eigenen Sicht. Ich hatte neulich ein Erlebnis, da stand jemand vor mir, der ist so im Unternehmensberatungsgeschäft tätig und der war irgendwie so wie auf Drogen. Der strahlte mich die ganze Zeit immer nur so an und stammelte: Ich bin jetzt viermal so produktiv wie vorher, seit ich Claude habe. Und das ist eine Geschichte, da habe ich gesagt, naja, okay, es scheint dann doch in irgendeiner Art und Weise anzukommen.
Erstaunlich, ja, wenn man solche Aha-Erlebnisse hat, ja. Auch so von den Mitarbeitern und Bürgern zurückgespiegelt. Ja, das ist schon ganz spannend, was das alles mit uns macht. An dem heutigen, ich würde sagen, Geburtstag der Koalition, ne, einjähriges haben wir, sogar davor, noch davor, 2024, haben Sie ja das Papier Neustart, 100 Vorschläge zur Staatsmodernisierung vorgelegt. Ein spannendes Papier. Und was würden Sie sagen, wie viel davon ist heute Realität und ist die aktuelle Bundesregierung auf dem richtigen Weg?
Ja, also heute ist der Tag, wo ich bestimmt fünfmal in verschiedenen Foren danach gefragt werde, was ist die Bilanz ein Jahr Carsten Wildberger? Also wir haben...
Ich war die Erste wahrscheinlich.
Genau, ein Jahr Carsten Wildberger. Wir haben jetzt wirklich ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung und für diejenigen, die da nicht so ganz tief drin sind. Und das ist total wichtig, weil es gibt jetzt eine Telefonnummer. Was heißt, es gibt eine Telefonnummer und das also in Zeiten von Messenger-Diensten. Wir hatten vorher die Situation, dass dieses Feld Digitales und auch Staatsmodernisierung über ganz, ganz viele Häuser verteilt war. Das war ein bisschen Innenministerium, das war ein bisschen Justizministerium, das war ein bisschen Verkehrsministerium, das war ein bisschen Bundeskanzleramt. Und das ist ja, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen oder Kameradinnen oder Kameraden von der Bundeswehr heute da, die wissen das auch, Verantwortung kann man nicht teilen. Punkt. Und Verantwortung wurde geteilt und dementsprechend war das Murks. Jetzt ist Verantwortung irgendwo auch nicht mehr ganz so viel verteilt, immer noch ein bisschen. Das ist schon ziemlich gut. Aber man muss auch eins sagen, das Ministerium hat angefangen zu arbeiten. Hier sind auch eine Menge Leute, die aus dem öffentlichen Dienst kommen. Innerhalb von 12 Monaten eine Arbeitsfähigkeit von einer neuen Einheit, von einer neuen Entität irgendwo herzustellen, das ist nicht so ganz einfach. Da war man auch viel mit beschäftigt, es ist viel angestoßen worden. Aber jetzt muss das auch in die Umsetzung. Und dementsprechend sage ich mal, das erste Jahr ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist das nächste Jahr, das zweite Jahr. Das heißt, ob alles das, was aufgeschrieben worden ist und was man sich vornimmt, auch umgesetzt wird.
Drücken wir die Daumen, dass es für uns alle vorangeht. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zu einer Frage, die für uns als Telefonica, als ausbauendes Unternehmen auch spannend und natürlich wichtig ist. Wenn KI helfen soll, Bürokratie real abzubauen, wo würden Sie ganz konkret einsetzen? Genehmigungen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Dokumentationspflichten abbauen oder ganz die Verwaltung selbst, da in die Verwaltung selbst reingehen und die ganz disruptiv neu denken?
Alles. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, also das funktioniert sogar. Erstmal einfach auch wirklich Prozesse mit weniger Arbeitsaufwand zu beschleunigen. Also es ist so, dass BMDS hat auch mit der Vorgängerregierung schon KI-Agenten-System organisiert, das nennt sich Spark. Und das ist dafür da, Planfeststellungsverfahren zu beschleunigen. Planfeststellungsverfahren ist so ziemlich das Übelste, was es gibt, weil die Leute, die das in den Regierungspräsidien bearbeiten müssen, die haben vorher in ihrem Leben tiefe, tiefe Sünden begangen, weil das ist nämlich ganz einfach so, sie kriegen dort tausende von Unterlagen, die müssen sie sichten, die müssen sie auf Rechtskonformität prüfen, sie müssen sie auf Vollständigkeit prüfen. Und das ist wirklich, ich bewundere die Leute, die das machen. Aber das ist jetzt so, dass je nachdem, wie man fragt, 70-80% der Arbeit tatsächlich also von KI-Agenten gemacht werden können. Und das ist wirklich gut, weil die Leute, die das jetzt machen, die können sich jetzt wirklich auf die Juckepunkte konzentrieren, die da sind, auf die Punkte, die wirklich entscheidend sind. Und darum geht es. Ja? Es geht darum, dass man viele, viele Arbeiten auch automatisiert durch KI machen lässt und dafür dann die Zeit bekommt, sich um andere Sachen zu kümmern. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger. Das hat nicht zwingend nur was mit KI zu tun, sondern einfach mit Digitalisierung. Wenn, sind alle schon mal auf dem Bürgeramt gewesen, in Berlin, wenn sie einen Termin gekriegt haben, woanders ist das ein bisschen einfacher. Und es ist so, dass sie eigentlich 90-95% der Dinge, die dort gemacht werden, eigentlich automatisieren können und eigentlich mit der hoffentlich zukünftigen Deutschland-App machen können. Das heißt, geht in anderen Ländern schon, das ist keine Raketenwissenschaft, alles gut. Mich ist gesagt, ja, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wird aus denen? Also erstens werden es weniger, das haben wir gerade gelernt durch den demografischen Wandel, aber zweitens, sie kümmern sich jetzt mal wirklich um die Leute kümmern, die auch Problemfälle haben. Weil das Problem ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stecken in Routinearbeiten fest, haben aber nicht die Zeit, sich um die Problemfälle und um die Sonderfälle zu kümmern. Und das ist eine neue Qualität und die wird auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
Kommen wir mal zu einem Punkt. Was würden Sie sagen, wo sollte KI lieber nicht eingesetzt werden?
Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage, weil jetzt geht es nämlich ans Grundsätzliche. Weil wo soll die KI besser nicht eingesetzt werden? Das würde bedeuten, dass es in unserer Hand liegt, diese Technik überhaupt zu limitieren. Jetzt, also mal ganz grundsätzlich, ist es so, dass ich glaube, dass wir ein Szenario aufstellen müssen. Ein Szenario, ich weiß nicht, ob es eintritt, dass KI alles kann. Punkt. Und wenn ich dieses Szenario aufsetze, dass KI alles kann, mich dann damit beschäftigen. Wir führen die Diskussion immer umgekehrt. Wir sagen immer, ja, jetzt schauen wir mal, wo wir KI einsetzen und KI halluziniert und KI macht das falsch. Und ich hatte neulich einen Vortrag vor Schriftstellern, KI und Literatur, wo die dann auch gesagt haben, ja, aber man braucht ja uns Autoren und nur wir sind jetzt wirklich kreativ und das alles irgendwo in den Kontext bringen. Und ich habe die dann ein bisschen geschockt, indem ich sage, also sorry, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in 5 oder 10 Jahren die KI ziemlich gute Bücher schreiben kann, wo sie dann auch relativ wenig merken, dass sie von der KI geschrieben werden. Heute merken sie das noch. So, und deswegen ist es einfach die Sache, wir müssen mal davon ausgehen, dass KI alles kann. Und dann stellt sich die Frage, wo ich tatsächlich einen qualitativen Zuwachs habe, wenn ich den Faktor Mensch einsetze und nicht den Faktor KI einsetze. Und da gibt es immer dieses schöne Beispiel, würden Sie sich vor Gericht von einem KI-Richter verurteilen lassen? Jetzt mal kleine Umfrage hier in dem Saal, damit alle wach werden.
Gute.
Wer würde sich, wenn er Montagmorgen beim Amtsgericht im Moabiten Verfahren hat, lieber von einem echten Richter richten lassen? Der Hand hoch. Und wer würde sich von einer KI lieber richten lassen? Hand hoch. Das ist eindeutig die Mehrheit für den echten Richter. Jetzt sage ich Ihnen aber mal was dazu. Dieser echte Richter, der hatte am Wochenende Stress mit seiner Frau oder ihrem Mann oder wie auch immer, ja. Der hat überhaupt keinen Bock auf das Verfahren, was da jetzt gerade da ist und hatte morgens noch eine Autopanne, als er jetzt zur Arbeit gefahren ist oder die S-Bahn ist hier in Berlin nicht gefahren.
Ganz selten.
Neue Gemengelage. Jetzt Abstimmung nochmal. Wer würde sich jetzt lieber von der KI urteilen lassen und wer würde sich von den Menschen, also wer würde sich immer noch lieber von dem Richter? Okay, das ist erstaunlich. Ja, wer würde dann von der KI? Ja, das ist jetzt schon mehr geworden.
Ich bin überzeugt.
Das ist jetzt schon mehr geworden. Was ich damit sagen wollte, beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Und ich sag's mal so, bei Prozessen, wo es wirklich darauf ankommt, dass jemand gut drauf ist, keine schlechte Laune hat, keinen Bias hat, weil er irgendwie Frust hat, da ist es dann wahrscheinlich so, dass eine KI gar nicht so schlecht ist. Es ist aber für uns ein ungewohntes Gefühl, dass wir uns dem Urteil einer Maschine unterwerfen müssen. Und das ist eine ganz, ganz neue Qualität, die wir haben. Und wenn ich das noch eben sagen darf, damit wir so ein bisschen ins Grundsätzliche reinkommen, wir haben es bisher in der gesamten Menschheitsgeschichte so gehabt, dass alles, was an Maschinen da war, ein Helfer, ein Werkzeug des Menschen war. Das fing mit dem Faustkeil an, war ein Helfer des Menschen. Das ging dann irgendwo über die Dampfmaschine, Elektrizität und selbst das Internet und der Computer waren Helfer des Menschen. So, jetzt kommen wir in eine Dimension hinein, wo vielleicht eine KI, eine Maschine nicht mehr Helfer des Menschen ist, sondern autonom auch Sachen irgendwo entscheidet oder macht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Dimension, die in dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs noch gar nicht zu Ende gedacht ist. Und insofern war das jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich bin mir nicht sicher, wo wir KI nicht einsetzen werden.
Auf jeden Fall sehr spannend. Und das nächste Mal würde ich vorschlagen, eine Doppelmoderation im Ring aus. Das machen wir dann. Sie sind schon sehr, sehr gut im Üben. Also gefällt mir. Machen wir einfach mal das nächste Mal als eine Doppelmoderation von einem größeren Podium, würde ich vorschlagen. Versprochen?
Ich wollte Ihnen jetzt da nicht die
nein,
Arbeit
nein, nein, nein,
ja.
Überhaupt nicht. Ich fand es sehr, sehr gut. Und alle sind wach geworden und alle denken jetzt darüber nach, welcher Richter, welcher Arzt und so weiter und so fort sich demnächst mit einem beschäftigen sollte in Form von KI. Auch eine Axt kann man sich ins Bein jagen und dann ist ja auch kein freundlicher Helfer mehr. Insofern, um das mal so hinkendes, analoges Beispiel zu bringen. Kommen wir jetzt aber zu einer Frage, die ich gerne stellen würde, die wieder wirtschaftspolitischer ist, ökonomischer ist. Wir sehen vor allem in den USA einen Wettlauf um Rechenzentren und KI-Infrastrukturen. Passiert denn in Deutschland genug oder laufen wir Gefahr, da abgehängt zu werden?
Also es gibt jetzt eine Rechenzentrumstrategie der Bundesregierung, die ist sogar sehr außergewöhnlich für eine politische Strategie, weil man sich da konkrete Ziele festsetzt. Also für die, die so ein bisschen politikferner sind, Politiker freuen sich nicht über konkrete Ziele, an denen sie gemessen werden können. Also Carsten Wildberger hat gesagt, Rechenzentrumskapazität verdoppeln bis 2030, KI-Rechenzentrumskapazität vervierfachen bis 2030. Das ist schon mal gut, aber das wird nicht hinreichend sein. Wir müssen da wirklich Gas geben. Wir haben so ein paar Probleme. Das ist einmal diese Problematik Energieversorgung, aber was auch ein Problem ist, sind Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da müssen wir schneller werden. Der Return on Investment, also dass es sich für einen Investor lohnt, ein Rechenzentrum zu bauen, hängt genauso von der Geschwindigkeit von Planungs- und Genehmigungsverfahren ab wie von der Energieversorgung, die dran ist. Und so eine Kleinigkeit, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kommunen, die Rechenzentren dann beherbergen, auch ein bisschen Spaß daran haben und Gewerbesteuer kriegen, weil wir haben da jetzt die ersten Widerstände, da wird gesagt, okay, ihr baut uns jetzt irgendwo 5 Hektar Gewerbegebiet zu, es ist so, wir brauchen noch neue Stromleitungen und wir müssen uns ein neues Feuerwehrauto kaufen, damit wir euch löschen können, was haben wir denn jetzt davon? Und das ist halt eine Sache, da müssen wir auch drüber nachdenken, dass wir das hinkriegen. Ist angerichtet, aber wie gesagt, angerichtet reicht nicht, es muss auch umgesetzt werden.
Gut zu hören, dass Sie da ein Auge drauf haben. Ja. Zurück zum menschlichen Faktor ein bisschen, Demografie und Fachkräfte. Die Frage stellt sich bei KI immer wieder. Viele Branchen klagen ja über Personalmangel. Ist Automatisierung durch KI die einzige realistische Antwort, um Wohlstand trotz Renteneintritt von Babyboomern beispielsweise zu sichern? Beziehungsweise wo sehen Sie denn persönlich das größte Potenzial für echte Entlastung von Beschäftigten und nicht nur für den Ersatz von Arbeitsplätzen? Ein bisschen ist die Frage beziehungsweise die Antwort ja schon mit angeklungen, aber...
Naja, also wie gesagt, wir müssen ja in Szenarien denken, weil es ist immer so, jetzt für die Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr, Moltke hat mal gesagt, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt und das heißt, kein politisches Vorhaben überlebt in irgendeiner Art und Weise die Realität, weil immer in irgendeiner Art und Weise was passiert. Aber wir müssen Szenarien aufmachen und müssen uns ernsthaft damit beschäftigen. Und es gibt zwei Szenarien. Es gibt ein Szenario, was KI und Arbeitsmarkt betrifft, was momentan so Mainstream ist. Das ist dieses Szenario, ja, das wird erstmal so im Beratungsbereich, im Servicebereich, im Rechnungswesenbereich reingehen, aber handwerkliche Produktionstätigkeiten, Care-Tätigkeiten, also im sozialen Bereich, die werden noch lange erhalten bleiben. Das würde sagen, also okay, Fachkräftemangel kriegen wir in irgendeiner Art und Weise abgedeckt. Wir hätten nur ein Transformationsproblem. Das heißt, die Leute, die bisher Steuererklärungen machen, müssen dann in die Altenpflege beispielsweise reingehen. Okay, Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei ist, was ich eben gesagt habe, KI kann alles. Wir waren jetzt auf der Hannover Messe. Das ist die Leitmesse für Industrie. Und die Hannover Messe stand unter dem Motto Industrial AI. Oder Physical AI. Und die haben dort die ersten Beispiele aufgemacht, was auch KI im Produktionsprozess beispielsweise kann. Und Sie kennen das alle, wenn Sie früher Roboter gesehen haben, die waren in Käfigen eingesperrt, weil das zu unsicher war, denen in den Weg zu kommen. Die Roboter werden gerade aus den Käfigen befreit im Industrieprozess. So, und das heißt also auch relativ komplexe Tätigkeiten, die bisher nur Menschen machen konnten, werden von der KI gemacht. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden auch die ersten Pflegeroboter kriegen. Und dann ist auch wieder die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, wollen Sie montags morgens gepflegt werden von der schlecht gelaunten Altenpfleger, der Stress zu Hause hatte, oder lieber von der ewig freundlichen humanoiden KI? Ich sage es einfach mal nur so rein. Und deswegen stelle ich jetzt mal einfach die These, und das gebe ich Ihnen für den heutigen Tag als Kaugummi mit, auf, KI wird alles machen. So, was bedeutet das? Also die muss nicht eintreten, das ist ein Szenario, ja. Aber beschäftigen Sie sich bitte einfach mal mit dem Szenario, KI wird alles machen. So, erster Punkt ist, dann haben wir kein Problem mit Fachkräftemangel, sondern wir haben ein Problem, die Leute zu beschäftigen. Kleiner Hinweis, macht die Strategie der Bundesregierung, dass wir Fachkräftemigration brauchen, dann noch Sinn? Auch einfach mal ein Kaugummi zum Mitnehmen. Ja, oder müssen wir uns eher darüber unterhalten, dass wir sagen, also okay, wie kriegen wir die Leute beschäftigt? Und wenn es denn so ist, dass wir, sagen wir mal, ganz, ganz viele Tätigkeiten also auch in der KI haben, wovon sollen die Leute dann leben? Dritte Frage, wie soll der Staat seine Einnahmen erzielen? Weil ein Großteil der Steuereinnahmen wird bisher durch Lohn- und Einkommensteuer, also durch menschliche Besteuerung der menschlichen Arbeit erzielt. Und das sind Fragen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Also ich bin da überhaupt nicht desperat, dass wir da keine Lösung finden. Aber was mich nur irritiert, ist ehrlicherweise, wir diskutieren jetzt zu Recht 4 Wochen lang über 17 Cent Tankrabatt. Aber auf der politischen Bühne hier in Berlin machten sich relativ wenig Leute Gedanken über diese Fragen. Und deswegen also auch das, die Nachricht, die ich Ihnen nochmal mitgeben möchte in den Tag, vielleicht sollten wir uns mal bei dem, was wir politisch diskutieren, auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf Sachen, die in 4 Wochen wieder vergessen sind.
Zu den steuerpolitischen Fragen der Finanzierung kommen wir auch gleich, versprochen. Ein bisschen zumindest. Gestern auf dem Wirtschaftstag der Innovation sagte Philipp Amthor, künstliche Intelligenz und Arbeit ist kein Widerspruch, sondern sie gehören zusammen. Nochmal diese menschliche Psychologie. Wir hatten ja dieses kleine Experiment vorhin ganz gut gemacht und versucht, wie nehmen wir denn die Menschen am besten mit, die Angst haben, auch fachlich abgehängt zu werden? Wir hatten das Thema gerade. Wie schaffen wir da mehr Vertrauen in diese neue Technologie?
Wir schaffen Vertrauen, indem wir in allen Lebensphasen tatsächlich den Menschen ermöglichen, sich mit KI zu beschäftigen, weil ich glaube, das, was ich kenne, macht mir weniger Angst. Das fängt einfach damit an, dass wir ganz konsequent die Curricula in den Schulen umstellen müssen und wirklich den Schülerinnen und Schülern ganz am Anfang beibringen müssen, welche Möglichkeiten hat KI, übrigens auch welche Gefahren hat KI, das muss man auch sagen, es stehen da auch durchaus praktische und ethische Gefahren dahinter. Wir müssen das in die Betriebe hineinbringen, weil unsere Wirtschaft muss damit arbeiten. Das ist ganz, ganz interessant. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Zugangsweisen. Also wir haben, wie dieser Berater, aber auch im industriellen, im Mittelstandsbereich, Leute, die erstaunlich viel damit machen. Ich gehe aber auch, ich besuche als Abgeordneter sehr viel Betriebe, da teilweise mittelständische Betriebe rein und die sagen, Herr Brinkhaus, das ist nichts für mich, ja, das brauchen wir hier nicht. Und das ist natürlich ein Angang, der falsch ist. Und dementsprechend müssen wir sehr, sehr vielen Leuten die Möglichkeit geben, einfach da sehr viel mitzumachen. Im öffentlichen Bereich im Übrigen auch. Und da müssen wir uns auch mal irgendwo ein bisschen ehrlich machen. Einsatz von KI, zum Beispiel in der öffentlichen Hand, irgendwo in den Ministerien, in den Verwaltungen, scheitert daran, dass da eine unglaubliche Vorsicht da ist, was Datenschutz und was Sicherheit angeht. Ehrlicherweise, aber ich hatte es gerade angesprochen, die Leute machen Schatten-KI. Das heißt, sie holen sich das Chat oder Claude oder Perplexity von ihrem Handy und geben die Sachen dann trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut wünschen.
Ich habe ja versprochen, wir fragen nochmal so ein bisschen nach Finanzierung. Je weniger menschliche Arbeit nötig sein wird, wer bezahlt denn die ganzen Steuern natürlich? Müssen wir da grundsätzlich an die Gesundheits- und die Renten- und die Steuersysteme ran? Vor allem, also jetzt eben nicht nur dem demografischen Wandel, der so oft viel besprochen wird, sondern eben auch die disruptive Wirkung der KI. Und mal die Frage, viel diskutiert ist ja auch die Wertschöpfungsabgabe oder die KI-Steuer an die großen Konzerne. Wie sehen Sie das?
Also was ich jetzt hier verkünde, das ist nicht die offizielle Meinung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sondern die Meinung von Ralf Brinkhaus. Das muss ich jetzt erstmal kennzeichnen.
Disclaimer.
Das ist der Disclaimer. Meine persönliche Meinung ist, also wir müssen weg von der Besteuerung der menschlichen Arbeit und hin zu der Besteuerung von Ressourcenverbrauch. Das ist übrigens eine Double-Win-Situation, weil das fördert auch Nachhaltigkeit, wenn wir den Ressourcenverbrauch besteuern und nicht mehr die menschliche Arbeit besteuern. Weil wenn wir weniger menschliche Arbeit haben, dann ist das ein bisschen schwierig, da die Steuereinnahmen zu kriegen. Und das wird wirklich Wechsel sein. Die müssen wir auch tatsächlich organisieren. Das tut vielen weh, weil wir es auch anders gewohnt sind, aber anders wird das nicht geben. So beim Thema Digitalabgabe. Das ist momentan ja auch wieder ein neues Thema, was durch Berlin getrieben wird von unserem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Ja, da muss man jetzt auch einfach mal gucken. Er sagt, also ich möchte das Geld einsammeln und ich möchte es jetzt dann, weil eine KI ja auch auf geistiges Eigentum zugreift, und ich möchte es den Leuten geben, die dieses geistige Eigentum produzieren. Das heißt also, ich schreibe irgendwie einen Artikel, die KI verwertet das für ihr Training. Und wenn Sie dann irgendwie was wissen wollen, zum Beispiel über Szenarien, wie sich KI auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, dann ist das so, dass die KI die Brinkhaus-These dann einfach verwertet und Brinkhaus kein Geld dafür kriegt. Also für mich ist das kein Problem. Ich kriege das als Politiker, aber wenn Sie jetzt Autor sind, und davon leben oder Journalist sind, dann ist das natürlich ein Problem. Und das heißt, das muss man lösen, dass diejenigen, die Inhalte produzieren, auch Geld dafür kriegen und dass diese Inhalte nicht in irgendeiner Art und Weise von der KI einfach für Noppes abgegriffen werden, weil sonst werden auch keine Inhalte mehr produziert. Und das ist die Diskussion, die wir momentan haben. Da müssen wir aber noch ein gutes Modell finden und wir müssen auch einen guten Verteilungsmechanismus finden. Ich bin bei einer Sache immer sehr, sehr misstrauisch. Wenn ein Minister sagt, ich sammle das Geld mal ein und verteile das dann wieder. Wenn Staat Geld verteilt, ist das meistens suboptimal.
Ich sehe Ihren Punkt. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen gestreift. Ich würde jetzt gerne die Fragerunde für das Publikum öffnen, und zwar sowohl hier vor Ort als auch im Digitalen. Ich würde gerne die erste Frage hier im Publikum nehmen. Es kommt gleich ein Mikro. Stellen Sie sich gerne zuerst kurz vor und dann legen wir los.
Ganz herzlichen Dank. Sehr spannende Vorstellung und sehr spannender Talk bis jetzt. Mein Name ist Maximilian Reinhardt. Ich bin Vertreter von Orcris Technology, einem deutschen Startup im KI-Bereich auch. Ein Thema, was Sie jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, was aber hier die ganze Zeit läuft im Hintergrund letztlich, sind Russland, China, große geopolitische und geostrategische Themen. Und da ist meine Frage, inwieweit Deutschland selbst mit der großartigen, vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffenen Rechenzentren und KI-Strategie da aufgestellt ist, um perspektivisch tatsächlich auch mitspielen zu können mit den großen Löwen.
Gute Frage. Sehr gute Frage. USA ist eigentlich der Elefant im Raum, weil wir ja auch immer in irgendeiner Art und Weise gucken, welche wirtschaftlichen Potenziale nutzt der amerikanische Präsident, um die Welt zu was zu bewegen, was sie sonst nicht machen würde, um das mal vorsichtig auszudrücken. Weniger diplomatische Leute waren, um den Rest der Welt zu erpressen, aber das würde ich als Politiker nicht sagen. Nein, wir müssen also schon sehen, dass wir da irgendwie auch eine Souveränität kriegen. Ich glaube, wir kriegen diese Souveränität nicht, indem wir die großen Sprachmodelle nachbauen, sondern wir müssen zusehen, dass wir auch selber Chips in der Hand haben, mit denen wir handeln können. Das heißt also, wir können jetzt versuchen, das aufzuholen, was in den USA gemacht worden ist. Oder wir sagen, nee, wir haben unsere eigenen Stärken und die Welt ist auf unsere eigenen Stärken angewiesen. Und wir glauben, dass also Industrial AI, das heißt, dass KI in Produktionsprozessen und Physical AI, das heißt also, die Modelle sind ja im abstrakten Raum, wir müssen sie ja irgendwo auch ins physische Leben hier übertragen, dass das große Stärken sind. Ich würde da draufsetzen und dann, wenn dann jetzt also beispielsweise irgendwo in die Vereinigten Staaten ankommen und sagen, also okay, der Herr Merz hat wieder was Schlimmes über Herrn Trump gesagt, und jetzt passieren irgendwie schreckliche Dinge und Microsoft darf irgendwie was nicht mehr bereitstellen oder Anthropic oder wer auch immer, dass wir dann ganz einfach sagen, ja okay, aber wir haben auch was in der Tasche, wir legen dann eure Produktionsprozesse lahm. Es ist fürchterlich traurig, dass wir in dieser Welt so angekommen sind, aber das haben wir, Chinesen haben das schon vorher gespielt, aber ein bisschen dezenter, aber das haben wir Donald Trump, also Donald Trump hat aus dieser Welt einen Platz gemacht, wo es wirklich nicht mehr darauf ankommt, dass man kooperativ zusammenarbeitet und dass man unter Freunden versucht, irgendwas hinzukriegen, sondern er hat die Welt zu einem Platz gesagt, wo es also wirklich nur noch darum geht, dass man irgendwie auch Kräftemessen mithalten kann. Und da müssen wir halt unsere Ressourcen aufbauen. Also ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir sind nicht gut in Chipproduktion, Europa, aber wir haben viele Technologien, die man für Chipproduktion braucht. Das heißt also die Lasertechnologie, die Optik, die braucht man. Wenn Sie sich angucken, es wird momentan an Kernfusion gearbeitet in Deutschland. Kernfusion geht nicht ohne europäische Technologien, weil also die wichtigsten Schlüsseltechnologien sind in europäischer Hand. Und jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt kann man sagen, stärken, stärken. Oder man kann sagen, ich versuche jetzt überall aufzuholen. Und ich bin irgendwie Wirtschaftswissenschaftler, ich sage, stärken, stärken. Da müssen wir unsere richtigen Funde setzen und müssen sagen, nee, die Welt, die kann auch ohne uns nicht. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Soweit ich weiß, ist es so, dass die wesentlichen Armeen dieser Welt ihre Warenwirtschaft, ihre Logistik über SAP am Laufen haben. Ja, so, und so muss man dann in irgendeiner Art und Weise gucken, was haben wir in der Hand. Ich finde das, wie gesagt, fürchterlich traurig. Das sind hohe Transaktionskosten, das sind viele Wohlstandsverluste, die dadurch entstehen. Und ich glaube, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber auch für Sie mit nach Hause zu nehmen. Das Schlimmste, was Trump angerichtet hat, ist, dass er Vertrauen zerstört hat. Vertrauen zerstören bedeutet höhere Transaktionskosten und bedeutet einen erheblichen Wohlstandsverlust in der Welt.
Mic drop, würde man sagen. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage aus dem Online-Raum durchgeben lassen für meine bezaubernden Kollegen Nicole.
vielen Dank. genau, wir haben hier zahlreiche Fragen. Ich pick einfach mal eine raus, einfach ein bisschen zeittechnisch. Und zwar fragt Herr Scheele, Herr Brinkhaus, wie schätzen Sie die Chancen oder Risiken ein, dass Ihr eigener Posten zeitnah durch KI ersetzt werden könnte? Weil KIs handeln ja schließlich auch miteinander.
Der eigene Posten, Politik durch KI. Ist eine interessante Frage, habe ich mich auch schon mit beschäftigt. aber was man jetzt irgendwie nochmal dahinter gucken muss, also KI hat ja irgendwie genauso ein Bias wie Menschen auch. Ja? Das heißt, ich habe mal eine interessante Sache, ich bin Unionspolitiker, also ein bisschen mehr konservativ. Und ich habe mal folgendes Experiment gemacht, ich habe Claude mal eine Frage gestellt, das ist Anthropic. Und dann habe ich eine Antwort gekriegt, und dann habe ich gesagt, also sorry, das ist doch jetzt NGO-Sprech. Und dann hat Claude auch zugegeben und hat gesagt, ja, das stimmt, weil zu dem Thema, wo Sie gefragt haben, haben NGOs sehr, sehr viele Papiere veröffentlicht und die habe ich für mein Training benutzt. So, das heißt, wer jetzt in irgendeiner Art, also das muss man auch irgendwo mit berücksichtigen, wenn ich Grock gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Antwort gekriegt. Und das gibt wieder die Antwort darauf. Also ja, vielleicht ist es also auch in irgendeiner Art und Weise möglich, dass man KIs hat, die bestimmte politische Richtungen bewusst oder unbewusst mehr oder weniger dann versprechen. Aber ich finde die Frage gut. Ich habe sie für mich noch nicht beantwortet, aber ich werde heute nachdenken. Also ich habe jetzt auch ein Kaugummi mitgekriegt.
Wunderbar. So ist es bei uns. Noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Wir sind fast am Ende der Zeit. Und wenn es keine gibt, dann online, sehr gerne.
Auf jeden Fall. Wir hätten hier noch die Frage zum Thema Schatten-KI in der Verwaltung zu ermutigen. Ist das nicht maximal gefährlich, wenn unsere Daten bei zum Beispiel US-Unternehmen landen und dort unkontrolliert verwendet werden können?
Ja, also ich würde nicht zu Schatten-KI ermutigen, sondern ich würde die Verwaltung ermutigen, tatsächlich ihren Mitarbeitern offiziell auch sichere Systeme anzubieten. Nur ich sage das auch jetzt mal ganz klar, bevor das durch die Schichten durch ist, Personalräte, Datenschutzbeauftragte und sonstige Leute, die da drauf gucken, ist das eine Sache, die teilweise dann doch sehr, sehr lange dauert. Und da würde ich mir insgesamt auch von den Führungskräften mehr Mut wünschen. Und die andere Sache ist, es gibt ja auch ganz tolle Modelle, die jetzt dafür sorgen, dass jetzt bestimmte Daten eben nicht auf den Servern in den USA landen. Das kann man alles in irgendeiner Art und Weise organisieren, nur wie gesagt, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und wie gesagt, man muss das auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann zusammen machen. Und da gibt es zwei Schulen. Da gibt es die Beton, also überhaupt ganz unabhängig, da gibt es die Betonfraktion, die sagen, ich habe Bedenken, die Mitarbeiter müssen erst richtig geschult werden, der Datenschutz ist nicht gewährleistet und die andere Schule, die sagt, nee, wir müssen es ausprobieren und wir müssen auch vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle einen Fehler machen und das ist eine Chance für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sonst mit ihrer Arbeit auch gar nicht mehr fertig werden, auch angesichts der demografischen Entwicklung und ich gehöre der zweiten Schule an.
So, dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende unserer Zeit. Vielen Dank, Herr Brinkhaus, für diese klaren und ehrlichen Einblicke und Worte. KI ist Realität. Entscheidend ist jetzt, welche politischen Weichenstellungen wir jetzt vornehmen, wie es weitergeht. Thema ist ganz sicher noch nicht erschöpfend diskutiert. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei meinen Gästen hier im Saal und auch on air. Und weise nochmal auf den 8. Juni hin. Da haben wir eine sehr spannende digitale Runde, Spitzenrunde Digitalausschuss. Das diskutiert mein Kollege Philipp Gröschel hier wieder vor Ort im Basecamp. Seien Sie dabei. Ich bin froh, dass Sie heute dabei gewesen sind und bedanke mich. Vielen Dank. Einen schönen Tag.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren – Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.